Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag im Radio OKJ in unserer Sendung Stimmen, ein Projekt von Come Together der Stadt Jena. In dem Projekt geht es darum, dass ältere Generationen und jüngere Generationen sich über ein Thema austauschen. Das kann ganz beliebig sein. Und heute haben wir das Thema Studieren. Jena ist ja auch eine Studentenstadt. Deswegen haben wir gedacht, dass das ganz spannend ist für all unsere Hörer. Aber wir sind heute extra nach Leipzig gereist und sitzen hier in einem, ja, wo sitzt man denn? Im Fachbereich der Kulturwissenschaften sitze ich hier. Und zwar mit drei spannenden Gästen. Der Angela. Angela hat in den 70er Jahren in Leipzig studiert. Was das genau war, erzählt sie uns dann selbst. Und wir sitzen hier noch mit Nina und Gabriel. Die sind die Vertreter der jungen Generation und studieren im Moment in Leipzig. Ja, hallo ihr drei.
Hallöchen.
Hi.
Legen wir doch gleich mal los, einfach mit einer kleinen persönlichen Vorstellung von euch. Was studierst du denn in Leipzig, Gabriel?
Ich studiere jetzt seit einem Jahr Kulturwissenschaften. Im dritten Semester bin ich jetzt.
Wie war so dein Plan, hierher zu kommen? Wusstest du von Anfang an, dass es nach Leipzig gehen soll zum Studium?
Ja, ich glaube, also gebürtig komme ich aus Thüringen und ich glaube, viele ThüringerInnen zieht es nach Leipzig irgendwie und hatte auch schon viele Freundinnen und Freunde hier. Also eigentlich war mir relativ klar, ich möchte gerne nach Leipzig ziehen und habe dann so geschaut, das kann man hier studieren, das ist so interessant und bin da auf die Studiengangsbeschreibung von den Kulturwissenschaften gestoßen und dachte, Mensch, das kann man sich ja mal anschauen.
Nina sitzt neben Gabriel und bei Nina läuft alles ein bisschen anders, habe ich inzwischen schon mitbekommen. Nina, wie ist das bei dir im Studium in Leipzig?
Also ich studiere online soziale Arbeit, das heißt, dass du halt hier keinen Campus hast, aber halt im Internet quasi alles machst, deine Klausuren schreibst, Hausarbeiten von zu Hause aus schreibst. Und genau, das mache ich jetzt seit 5 Semestern und bisher läuft's.
Soziale Arbeit, was heißt das dann später?
Dass du in verschiedene soziale Bereiche gehen kannst, die insgesamt damit zu tun haben, dass du Menschen hilfst. Also du kannst sowohl irgendwie in die Familienhilfe gehen, kannst aber auch in die Frauenhilfe insgesamt als eigener Bereich oder du gehst in Kinder- und Jugendschutz. Also das ist alles relativ offen.
Wie ist es dazu gekommen, dass du online studierst und nicht gesagt hast, ja, ich gehe jetzt auch wie wahrscheinlich die Mehrheit der Studenten eben in meinen Hörsaal und mache Seminare und so weiter?
Also ich hätte ich die Wahl gehabt, dann hätte ich natürlich auch präsent studiert. Aber da für mich klar war, ich gehe nach Leipzig, war die Studienwahl ein bisschen eingeschränkt, da ich ein Abi von 2,6 habe und der Numerus Clausus in Leipzig für soziale Arbeit 1,0 ist. Also hatte ich keine Chance und habe mich dann letztendlich dafür entschieden, meinen Traumstudiengang zu machen in meiner Traumstadt. Und wenn das halt nur online geht, dann ist das halt der Kompromiss.
1,0, alle Wetter. Gab es einen NC auch schon in den 70er Jahren, Angela?
Nein, den gab es nicht. Bei uns war das damals alles ein bisschen anders geregelt und auch, wie soll ich sagen, durchaus komplizierter überhaupt studieren zu können. Voraussetzung war natürlich das Abitur. Und wenn du das Abitur bestanden hattest, wusste der Staat, sprich die DDR, aha, so und so viele Studenten wollen jetzt studieren. Und man konnte auch nicht einfach studieren, was man so gerne wollte, sondern es wurde die Planwirtschaft der DDR unterstützt, indem man gesagt hatte, diese Richtung, jene Richtung und diese dort. Und dann kannst du halt dir den Studiengang aussuchen. Und Lehrer werden ja immer gebraucht, das war schon damals so. Die Fachrichtungen wurden auch vorgegeben, also welche besonders gebraucht wurden. Und da war man ja mit Musik, wie es bei mir der Fall war, ganz vorne dran, weil Musiklehrer gab es immer schon zu wenig. Dann hat man sich beworben und der Studienplatz war dir dann relativ sicher, wenn du die Anforderungen, die damals nötig waren, erfüllt hast. Sprich, ein gutes Abitur, eine gewisse Linientreue zum Staat der DDR. Voraussetzung war oftmals für die Männer zum Beispiel, die mussten vor dem Studium ihren Militärdienst ableisten, möglichst 3 Jahre zum Unteroffizier. Aber es gab auch Leute, die das eben nicht gemacht haben und dann trotzdem genommen wurden, weil eben ein Lehrer, ein Mann auch noch gebraucht wurde. Ich habe halt den Weg auch machen können, obwohl ich keine Jugendweihe damals mitgemacht hatte. Aber es kam auch zu DDR-Zeiten immer wieder darauf an, auf welche Menschen du triffst, die irgendwelche Entscheidungen für dein Leben treffen. Und ich hatte damals einen sehr lieben Direktor, der mich gefragt hat in der 8. Klasse. Ich war die Einzige aus den ganzen 8. Klassen an meiner polytechnischen Oberschule, warum ich das nicht machen möchte. Und dann habe ich dem Herrn Direktor erklärt, warum ich das nicht möchte. Es hatte was, die Jugendweihe, es hatte was mit meiner katholischen Erziehung zu tun und so weiter. Und ich habe ihm das scheinbar überzeugend rübergebracht, dass ich auch dahinter stehe. Und hat er gesagt, hör zu, mein Mädchen, du gehst auf die EOS, das bedeutet erweiterte Oberschule, damals noch ab der 9. Klasse bis zur 12. Klasse. Und damit konnte ich das Abitur machen und damit konnte ich mich dann bewerben. In Leipzig, wie gesagt, da war diese Studienrichtung angegeben für Musik und Deutsch.
Und von wann bis wann warst du dann genau in Leipzig? Wann ging dein Studium los?
Oktober 75 bis zum Sommer 79, also 4 Jahre Studium. Und wir als Musiker hatten ja natürlich sehr viel Einzelunterricht. Chor, Chorleitung, Geige, Klavier und was weiß ich, alles Mögliche. Und dadurch hatten wir auch nachmittags bis abends viel zu tun und mussten immer schön brav üben gehen. Wir konnten da nicht so andere Dinge tun, die die Studenten von heute wahrscheinlich so gerne machen.
Aber in 4 Jahren durchziehen, das gibt es ja heutzutage auch durchaus Studenten, die 6 Jahre, 8 Jahre oder noch länger studieren. Wäre das in DDR-Zeiten überhaupt möglich gewesen, sich auch mal ein Semester ein bisschen auf die faulere Haut zu legen und zu verlängern? Oder war das einfach so möglichst strikt und weiter geht's?
Das war strikt und weiter geht's. Also ja, man konnte also wie gesagt gar nicht so frei alles entscheiden. Das Studium zu DDR-Zeiten war total durchorganisiert. An der Karl-Marx-Universität Leipzig, die damals im Zuge der Hochschulreform in der DDR umbenannt wurde. Früher hieß sie natürlich Universität Leipzig und später dann wurde sie umbenannt zu DDR-Zeiten in die Karl-Marx-Universität. Wir hatten verschiedene Sektionen, also Pädagogik, Fakultäten, ne, Wirtschaftswissenschaften, Philosophie und eben Erziehungswissenschaften und so, was im Staate so gebraucht wurde.
Ja, Nina, Gabriel, ihr habt ja beide schon eben gesagt, ihr seid aus Thüringen. Wir sind jetzt hier gerade in Sachsen, in Leipzig. Und ihr kommt beide aus Mühlhausen. Gabriel, du auch? Ja, das ist ja eine Stadt. Ich kenne das ja auch ganz gut, Mühlhausen. Da steppt jetzt nicht ganz so der Bär wie in Leipzig. Ja, wie war das für euch, als ihr dann von dieser Kleinstadt in Thüringen nach Leipzig gekommen seid? Nina, wie wirkte die Stadt auf dich und bis heute?
Schon deutlich weltoffener als dieses zwar schöne, aber doch meistens relativ engstirnige und schläfrige Mühlhausen. Ja, es war nicht unbedingt erschlagend, denn ich habe mich darauf gefreut. Man hatte halt viel mehr Möglichkeiten plötzlich. Man konnte auch an einem Dienstagabend plötzlich irgendwo hingehen, während man in Mühlhausen schon an einem Samstag gerudert hat, was man jetzt abends macht. Genau. Ja, also ich habe mich sehr drauf gefreut. Und das Gute an Leipzig ist, dass man jetzt, und ich bin jetzt 2 Jahre in Leipzig, immer noch neue Sachen entdeckt. Und es wird halt nicht langweilig.
Und Gabriel, du bist ja viel auch in den studentischen Kreisen unterwegs, da du eben in Präsenz studierst. Wie war die Stadt für dich, das Ankommen in Leipzig? Und ja, auch war das einfach, dann die Leute kennenzulernen, die mit dir studieren?
Also ich denke, einige Leute werden das kennen an den meisten Unis und für die meisten Studienrichtungen gibt es dann ja immer so eine Ersti-Woche. Weil ich muss sagen, ich bin wirklich ein sehr großer Freund von diesem Format, weil es allen gleich geht. Alle kommen irgendwie an die Uni, die meisten nicht mal aus der Stadt, wissen eigentlich gar nicht, wo sie gerade sind und sind so mit Ach und Krach an der richtigen Haltestelle ausgestiegen. Und alle sind so ein bisschen verzweifelt, weil niemand kennt dich, du kennst niemanden und du stehst in so einer großen Meute verzweifelter Leute, die alle nur irgendwie nach Anschluss suchen. Und dann geht das eigentlich relativ schnell. Also wenn du da länger als 3 Minuten an einer Stelle stehst, kommt da jemand auf dich zu und fragt, hey, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, warum studierst du das so? Das sind dann so die typischen Fragen, die du dann 20 Mal an einem Tag beantwortest. Und wenn du Glück hast, ist dann zwischendurch mal ein nettes Gespräch dabei oder eins, wo du dann auch mal länger dran bleibst. Und da muss ich sagen, ging das bei mir auch relativ schnell, dass man sich dann auch außerhalb davon verabredet hat, unterwegs war dann gemeinsam. Ja, und dann auch relativ schnell so eine Leute und den Freundeskreis zusammen hat.
Und wie gefällt dir Leipzig als Stadt? Eben auch nochmal gerade im Kontrast zu Mühlhausen.
Also ich muss wirklich sagen, mir ging es da ganz ähnlich wie Nina, also das, ich würde es nicht als eine Erschlagenheit oder so beschreiben, sondern war es schon von Anfang an so eine gewisse Vorfreude, die da war, weil man natürlich weiß, so Großstadt irgendwie, viel Leben, viel los, viele Menschen. Und dann muss man sagen, sind die ersten Wochen natürlich auch Highlife. So, da lässt man nichts anbrennen, da geht's los. Das kann Montag sein, das kann Donnerstag sein, das kann Sonntagabend sein. So, ich fand das sehr spannend und hat mir auch nochmal sehr viele neue Facetten von mir gezeigt, die man vielleicht so nicht entdeckt oder so nicht zum Ausdruck bringen kann, wenn man irgendwie in der Kleinstadt irgendwie an das gebunden ist, was eben da ist oder viel eher nicht da ist.
Erst die Wochen, Angela? Das klingt doch spannend. Gab es das auch in den 70er Jahren, in DDR-Zeiten, eine erste Woche? Oder wie viele Leute wart ihr so in eurer Seminargruppe und wie seid ihr so miteinander umgegangen? Du kamst ja aus Erfurt nach Leipzig. Das ist ja schon eine etwas größere Stadt als dann Mühlhausen. Ja, wie war das für dich so die erste Zeit? Kannst du dich noch erinnern? Ist ja schon ein bisschen her.
Erst die Woche, fällt mir jetzt nichts dazu ein. Mit 18 Jahren ging es los und da war ich natürlich sehr aufgeregt, wenn man aus dieser heilen Welt, aus der Stadt Erfurt kommt und dann nach Leipzig in die Großstadt. Wir waren ja eingeteilt in sogenannte Seminargruppen, 18 Mädchen und 2 Jungs. Und dieses Ankommen in Leipzig, diese große Stadt, das hat einen schon ein bisschen aufgeregt und nervös gemacht, aber ich denke, im Vergleich zu euch beiden hinkt der Vergleich dann wirklich sehr, weil damals konnte man in Leipzig die Bürgersteige abends hochklappen, da war nämlich nichts los. Von wegen High Life und so die ersten Wochen, nee, das war bei uns irgendwie doch anders. Uns ging es eher darum, wie komme ich denn hier jetzt mit dem ganzen Studienkram klar, wo ist das Vorlesungsgebäude, Seminargebäude, wo ist das Internat? Das war nämlich für uns damals, das war zu DDR-Zeiten ja schon irgendwo ja cool geregelt, dass jeder Student die Möglichkeit hatte, auch einen Internatsplatz zu bekommen. Mehrpersonenzimmer sozusagen, also 3-4 Leute in einem Zimmer. Das war auch dann kostenlos. Und abends, wie gesagt, ja, wo willst du denn hingehen? Da war ja nichts groß.
Und nochmal zurück zum Thema Leipzig an sich. War Leipzig die einzige Option dann, dein Lehrerstudium aufzunehmen? Oder hättest du in der DDR auch noch an eine andere Uni gehen können?
Leipzig war damals die Stadt, wo eben Lehrerausbildung angesagt war. Ja? Und vor allen Dingen auch die Fachrichtungen, die vorgegeben waren. Und da konnte ich gar nicht woanders hingehen. Und deswegen stand Leipzig auf dem Plan.
Ja, Angela hat eben gerade schon ein bisschen erwähnt, dass in DDR-Zeiten das Internat für viele, ja wahrscheinlich die meisten Studenten, die einzige Wohnmöglichkeit war. Ja, wie ist denn das bei euch heutzutage? Wo wohnt ihr überhaupt, Nina, in der Stadt?
Ich weiß nicht, ob das Leuten was sagt, aber ich wohne relativ weit östlich in Reutnitz. Das ist ein ziemlich studentisches Viertel, würde ich sagen. Genau, in einer 3-Raum-Wohnung mit meiner besten Freundin und meinem Hund zusammen. Und ja, das läuft.
Und war das schwierig, die Wohnung zu finden?
Ja, also man hört ja immer wieder, dass Leipziger Wohnungssuche schon relativ stressig ist. Ich muss sagen, da haben wir echt viel Glück gehabt. Also wir hatten, glaube ich, so 5-6 Wohnungsbesichtigungen und dann ist es eigentlich gleich zu der Wohnung gekommen und es hieß, ihr könnt die haben und seitdem wohnen wir da. Also es war nicht so schwer wie erwartet.
Und Gabriel, wo, du lachst, da sind wir jetzt aber besonders neugierig. Wo wohnst du in Leipzig, Gabriel?
Also jetzt gerade wohne ich in der Südvorstadt auf der Karl-Liebknecht-Straße. Ist, glaube ich, so einer der bekannteren Straßen in Leipzig mit vielen Bars, Boutiquen, whatever, Cafés. Und das war aber, sag ich mal, ein Abenteuer, bis ich dahin gekommen bin. Ich hatte ja erwähnt, dass ich auch schon Freunde in Leipzig hatte, bevor ich hergezogen bin. Das wäre auch gar nicht anders möglich gewesen, denn ich habe die ersten 6 Wochen, die ich hier studiert habe, bei Freunden auf der Luftmatratze schlafen müssen, weil ich eben nicht das Glück hatte, so schnell eine Wohnung zu finden. Das ist eine Zeit lang mein Hobby geworden, diese WG-Suche in den 6 Wochen, in denen ich da eben diese Luftmatratze belegt habe, wirklich immer unterwegs sein bei sogenannten WG-Castings, wo man dann übers Internet Anzeigen findet, wo Leute ihre Wohnung online stellen. Und dann schreibt man einen netten Vorstellungstext und wenn die denken, Mensch, der klingt ja ganz nett, dann kriegt man eine Einladung und dann darf man da vorbeikommen und dann sitzt man da in der WG-Küche und quatscht ein bisschen. Und dann eine Woche später kriegt man eben eine Rückmeldung, ob man da reinpasst, ob man dazu passt, ob die einen mochten. Das war eine harte Nummer auf jeden Fall, 6 Wochen lang. Dann auch immer sich wieder neu einstellen, mit komplett fremden Leuten am Tisch zu sitzen und sich dann irgendwie gut verkaufen zu können.
Das heißt, da waren gleichzeitig mehrere Leute an dem Küchentisch in der WG und du warst einer von vielen?
Sowohl als auch. Also bei den meisten Sachen waren eben nur die MitbewohnerInnen, die zu der Zeit schon dort gewohnt haben und ich praktisch so als Neuling dann sozusagen ausgefragt wurde. Ich hatte aber tatsächlich auch WG-Castings, das war wirklich eine ganz verrückte Erfahrung, wo ich noch mit einem anderen Bewerber gleichzeitig da war. Und das war dann ganz verrückt, weil dann hatte man auf einmal nicht mehr so dieses Gefühl, ich muss mich jetzt besonders authentisch verkaufen, sondern nochmal zusätzlich ein bisschen sympathischer als die andere Personen wirken. Und auf einmal hatte, das war ja ganz spannend, so nur für einen Wohnplatz eigentlich oder so für ein Dach über dem Kopf gerade irgendwie so einen Zweikampf eingehen zu müssen. So, das hatte, weiß ich nicht, was ganz, ganz Absurdes irgendwie.
Und du hast aber offenbar auch ein paar Absagen erhalten, obwohl du doch wie ein ganz netter Kerl wirkst.
Ja, das muss ich sagen, das kratzt auch ein bisschen am Ego, wenn man dann diese Absage bekommt, das ist schon so. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, es gab auch teilweise WGs, wo ich dann zurückgemeldet habe, hier, ihr seid wirklich super liebe Leute, aber kann es mir am Ende doch nicht vorstellen, weil ich eben das Privileg hatte, im Zweifel wieder auf meine wunderbare Luftmatratze zurückkehren zu können. Das ist ein Privileg, was andere dann vielleicht nicht hätten in der Situation, aber ich konnte das eben machen. Genau, aber ich glaube, das ist für alle Beteiligten stressig, weil der Wohnungsmarkt wirklich so überlaufen ist, dass WGs, die dann so eine Anzeige stellen, teilweise innerhalb von einer halben Stunde 100 Anfragen und 100 Vorstellungstexte bekommen. Das ist wirklich verrückt und das ist dann sowohl für die Suchenden ein Kraftakt, aber auch für die Leute, die ihr Zimmer vermieten wollen, teilweise ein riesiger Aufwand, diese Leute rauszufiltern, einzuladen und dann innerhalb weniger Tage sich dann entscheiden zu müssen, wer ist denn da jetzt am nettesten von denen.
Na, vielleicht macht man sich auch ein bisschen mehr Wirbel, als es sein müsste, ne? Weil heutzutage ist ja immer, hat man ja immer und überall die Qual der Wahl. Was kostet, also du wohnst jetzt in der WG, Gabriel, Nina auch. Was zahlt ihr denn so? Würdet ihr das verraten?
Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang waren es, glaube ich, so, ich würde sagen so 280 ungefähr, dann gab es eine Mieterhöhung und mittlerweile sind es so, naja, auch nicht viel mehr, ich glaube so 300, 310, aber da kommen dann eben auch nochmal Kosten drauf wie Internet, Strom und sowas. Genau, also ich würde sagen so insgesamt bin ich mittlerweile schon so bei 360, 70, was immer noch okay ist. Also im Gegensatz zu anderen Städten ist es super. Genau, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren noch mal ein bisschen erhöhen wird, weil ja gerade ein super krasser Ansturm auf Leipzig ist.
Aber diese 300 noch was sind nur für dich, also deine ja, Mitbewohnerin?
Die zahlt dasselbe. Also insgesamt, ja, ist schon stolz. Aber wir haben eben auch eine Dreiraumwohnung. Mit einer Zweiraumwohnung würde es wahrscheinlich noch mal anders aussehen, aber wir haben Gott sei Dank das Glück, dieses dritte Zimmer noch zu haben.
Ja, sehr schön. Und Gabriel, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe auf meiner Suche eigentlich immer gesagt, auch so aus Erfahrungswerten von anderen Leuten heraus, so 350 Euro ist meine Obergrenze. Dann merkt man aber relativ schnell, da wird die Auswahl dann schon sehr eng, wenn man sich da so begrenzt. Jetzt bin ich, glaube ich, mit allem drum und dran, mit Heizung, Strom, Miete, Internet bei 380 Euro. Genau, muss aber auch sagen, da darf jetzt keine Mieterhöhung kommen. Das ist jetzt so, wie sagt man, Hafenkante, Oberkante, genau, weiß ich nicht.
Unterkante.
Also das ist dann so, das Maß ist voll, sag ich mal. So, und das kann sich, glaube ich, auch nicht jeder leisten irgendwie. Das ist schon viel, finde ich.
Bekommt ihr denn BAföG oder müsst ihr dann arbeiten gehen, um euch euer Studentenleben finanzieren zu können?
Also insgesamt bin ich schon chronisch pleite, würde ich sagen, aber das liegt, glaube ich, auch an meinem Lifestyle. Also ich bin jetzt nicht unbedingt die Person, die so krass doll aufs Geld achtet, was mir oft zum Verhängnis wird, aber prinzipiell komme ich schon ganz gut rum. Also ich habe einen Nebenjob, bei dem ich babysitte und ich könnte mir auch einen suchen, bei dem ich mehr verdienen würde und halt ein bisschen mehr an die Arbeitszeiten gebunden wäre, aber so passt das schon ganz gut. Und genau, also dieser Job, dann kriege ich natürlich auch Unterstützung von meiner Mama, was mir sehr hilft. Dadurch kriege ich allerdings kein BAföG. Genau, und ansonsten hält Kindergeld und Rente und sowas ganz gut hin eigentlich.
Also mehrere Töpfe sozusagen, aus denen du alles zusammenkratzt. Mhm. Genau, und Gabriel, wie schaffst du es, über die Runden zu kommen?
Ich bin wirklich dieser typische Albtraumstudent, wie man es sich vorstellt. Also ich bade nicht in Geld. So, aber momentan sehe ich wieder BAföG, bin auch gerade nicht am Arbeiten, sondern lebe wirklich von meinen Eltern. Schande über mein Haupt. Ja, so wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich fahre, keine Ahnung, im eigenen Auto zur Uni oder so, oder dass ich da irgendwie durchgefüttert bin, aber ich komme eben irgendwie gut über die Runden. Und es passt ganz gut so. Ja.
Also du fährst nicht im eigenen Auto in die Uni.
Nein, um Gottes Willen.
Das reden wir schon ganz schön lange. Eigentlich könnten wir mal. Nein, wir machen klären erst noch, wie das in DDR-Zeiten war, mit dem Wohnplatz. Genau, das finde ich auch. Ja, also ja, wir haben gerade gehört, dass das heutzutage ja mehrere Möglichkeiten gibt. BAföG, Studentenjobs aller Art. Arbeitskräfte sind ja auch gesucht. Oder die Eltern verdienen heute auch nicht so schlecht und können die Kids unterstützen. Wie war das in DDR-Zeiten in den 70er Jahren? Haben da die Eltern dich gefördert? Musstest du den Internatsplatz bezahlen? Wie war das damals, Angela?
Es war ganz anders. Und wenn ich das so höre von den beiden jungen Menschen hier, da würde ich sagen, in dem Falle möchte ich nicht unbedingt tauschen. Obwohl das zu DDR-Zeiten ja im Sinne des Staates alles so irgendwie vororganisiert, durchgeplant und so weiter war, gab es aber auch die positiven Seiten. Wie gesagt, wer die Zusage zum Studium hatte, bekam einen Platz im Internat, sprich ist ja auch wie so eine Wohngemeinschaft. Ich hatte zum Beispiel ein Zimmer mit 4 Mädchen, jungen Mädchen ab 18. Ne? Und
waren die denn aus deiner Seminargruppe?
Ja, ja. Wir waren auch in der. Ja, wir kannten uns. Ob das immer so war, weiß ich nicht. Aber wir waren alle 4 in der Seminargruppe. Und die Unterkunft, wie gesagt, hatte uns ja nichts gekostet. Das ist ja auch interessant. Das wurde eben durch diese Lehrerausbildung mit bezahlt. Interessant ist noch, wenn ich das so höre, wie es eben heute so üblich ist auf dem Wohnungsmarkt, da ist ja Abenteuer pur. Das blieb uns damals erspart. Okay? Dafür hat man aber, wie gesagt, ihr müsst euch so ein Internatswohnheim vorstellen, viele Zimmer auf einer Etage sozusagen und dann gab es eine gemeinsame WC- und Toilettenanlage, es gab eine Küche auf dem Flur, konnte man dann auch dort kochen und so weiter. Es gab keine Möglichkeit, zusammenzuziehen mit irgendjemandem, mit dem man gerne zusammen wohnen wollte. Ich hatte mich verliebt und wir wollten natürlich dann irgendwo dann auch dort zusammen ein Zimmer haben. Gab es nur die eine Möglichkeit, zu heiraten. Also, wenn du als Ehepaar dann auf der Matte standst und sagst, wir möchten gerne ein gemeinsames Zimmer haben, war das nur unter dieser Bedingung möglich. Und das hat dann auch geklappt. Wir sind dann in dieses Zweimannzimmer, übrigens mit Doppelstockbett, sehr amüsant, ja, sehr schön. Und ein bisschen komisch war, das fand ich jedenfalls damals, wenn man dann draußen im Flur von unserer Abteilung da sich gewaschen hat und so weiter. Da war dann also mein Prinz, der hat sich da auch gewaschen, während daneben im anderen Waschbecken sich eine von den Mitstudentinnen dann gewaschen hat. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber ansonsten, wie gesagt, diese Sicherheit, die man da als DDR-Student, sage ich jetzt mal so, hatte, war schon auch nicht schlecht.
Nina hat jetzt glatt eine Frage an Angela hier mal so zwischendrin.
Ich würde mal fragen, also dadurch, dass ich jetzt meine eigene Wohnung habe, kann ich das ja alles komplett selbst bestimmen, meine Wände streichen, wie ich möchte, da alle Möbel reinstellen, die ich haben möchte. War das bei euch möbliert oder konntet ihr da euren eigenen Touch mit einbringen und alle Plakate an die Wand packen, die ihr wolltet? Oder war das alles strikt vorgegeben?
Na, bestimmt auch nicht jedes Plakat, ne? Da hat der Big Brother geguckt.
Aber sicher. Ja, wenn ich mich noch an unser 4-Mädchen-Zimmer erinnere, da waren ja 2-mal Doppelstockbetten, ja, und Schrank und Tisch und Stuhl und das war's dann. Und da hattest du gar nicht so viele Möglichkeiten. Irgendwelche Plakate zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt nur an, Rolling Stones oder so, das konntest du da voll knicken, sowas hat man natürlich nicht aufgehangen, ja. Ich glaube, wir haben gar nicht aufgehangen.
Jetzt haben wir aber schon ganz schön viel gequatscht übers Studieren in Leipzig. Und während Angela noch das Foto vom Internat raussucht, da schalten wir doch mal über in einen Song. Wir schauen hier gerade die Internatsfotos von Angela an, die ein Fotoalbum mitgebracht hat aus ihrer Studentenzeit in den 70ern in Leipzig. Ja, und Nina hat es gerade kommentiert mit So sah das damals aus, ist ja gar nicht so trostlos, wie ich es dachte. Und das, was ist wieder in Nina?
Also dieser Stil mit dieser alten Lampe, die ich da sehe, der Schallplattenspieler, das kommt ja alles irgendwie zurück. Und ehrlich gesagt erkenne ich da schon auch ein paar Elemente aus meinem Zimmer wieder. Also es ist wirklich nur halb so trostlos wie gedacht.
Retro-Style. Das ist ein bisschen die Frage, das frage ich mich jetzt gerade, ob wir dieses Retro-Gefühl nur im Osten haben, weil ja die DDR einen ganz anderen Style hatte als der Westen, oder ob die heutige Westjugend auch Retro-Fantasien in ihre Jugendzimmer einfließen lässt. Ne? Kennt ihr da jemanden, wo ihr das Wissen beantworten könntet?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die meisten meiner Freundinnen relativ ähnlichen Stil in ihrer Wohnung haben wie ich und auch relativ viele alte Elemente in ihrer Wohnung mit einbauen. Deswegen gehen die meisten ja auch nur Möbel als auch Klamotten shoppen auf dem Flohmarkt oder in Secondhand-Läden. Aber so einen direkten Westvergleich habe ich da gar nicht, ehrlich gesagt.
Aber das sind ja dann auch nicht Wohnaccessoires unbedingt aus DDR-Zeiten, oder? Das kann auch jetzt Älteres aus Westdeutschland sein zum Beispiel, was halt kultig und alt ist.
Ja, na klar, das auf jeden Fall. Also wenn ich eine Kommode auf dem Flohmarkt sehe, dann frage ich die jetzt nicht, wo sie denn herstammt. Aber auf jeden Fall aus diesen Zeiten. Und ja, so riechen die auch meistens. Aber das ist eigentlich ganz nett.
Ich sehe hier gerade ein schönes Schwarz-Weiß-Foto aus dem Internatszimmer. In den 70er Jahren von Angela.
Sehr spartanisch, siehst du ja, Doppelstockbett, Tisch, zwei Stühle, Schrank, Schränke und das war's. Diese Internatszimmer, die wir da hatten, wurden zweimal im Jahr benötigt für die Leipziger Messe. Das heißt, wir mussten jedes Mal, wenn Messe war, im Herbst und im Frühjahr dann, aus dem Internat raus, alles rausräumen, alles leer, nicht eine Decke, nichts mehr, weil diese Zimmer benötigt wurden für Menschen, die nach Leipzig kamen, um die Messe zu besuchen. Ja, und in der Zeit hatten wir dann Chorlager, Zivilverteidigungslager. Im dritten Semester mussten die Jungs hier nochmal zum Reservistendienst gehen und solche Sachen. Also das war alles auch irgendwie geregelt oder dann eben hatten wir frei. Ja, aber zu dieser Geschichte mit dem Jobben gehen neben dem Studium, da kommen wir ja bestimmt später nochmal drauf.
Ja, oder du erzählst es uns auch gern gleich, weil von Nina und Gabriel ja. Wissen wir das ja jetzt schon. Habt ihr euch auch auf irgendeine Art und Weise was dazu verdienen können?
Es war nicht erwünscht. Also wenn du zum Studium gehst, hast du zu studieren und all deine Kraft und deinen Kopf und Geist alles in das Studium zu setzen. Ehrlich gesagt hatten wir auch gar nicht diese Ambition, weil wir gar keine Zeit dafür hatten. Ich habe ja noch einen alten Plan gefunden, Vorlesungen, Seminare am Vormittag. Bestimmte Fächer wurden einfach vorgeschrieben. Die mussten wir damals belegen, zum Beispiel Russisch, Sport und das Fach Marxismus-Leninismus war Pflichtfach. So, naja, da musste man halt durch. Dann kam der Einzelunterricht dazu, abends dann eben, ich war als Studentin noch im Akademischen Orchester in Leipzig, da war der Abend auch futsch. Und ansonsten sind wir abends in unserem Fachbereich gegangen, so ein Extragebäude. Dort hatten wir einzelne Räume und da mussten wir eben üben.
Ihr konntet euch also keinerlei Geld dazu verdienen?
Wir hatten uns dazu entschlossen, als Hilfsassistenten, klingt lustig, dort zu agieren, sprich, wir haben dann abends den Job übernommen, den Fachbereich zuzuschließen. Dafür haben wir dann auch ein paar Mark gekriegt. Wie viel das jetzt war, weiß ich nicht mehr. Es war jetzt nicht die Welt, aber da haben wir uns ein bisschen was dazu verdient. Ich erinnere mich aber, dass wir noch die Chance hatten, als Paar mit der Gitarre unterm Arm in irgendeinem Hörsaal sehe ich mich, uns da sitzen und lauter ältere Herrschaften saßen in dem Hörsaal und wir haben die unterhalten mit Volksliedern, also so gemeinsames Singen. Ja? Also wir haben gesungen und die alten Leute konnten mitsingen. Und dafür diese Auftritte haben wir auch ein bisschen Geld bekommen. Aber wir haben auch gar nicht so viel ausgegeben, weil wir sind abends nie weggegangen in irgendwas groß in der Woche, war nicht möglich. Da kommen wir noch dazu.
Okay. Ja, wir sind hier gerade in unserer Sendung Stimmen und sprechen heute über Studieren in Leipzig, damals und heute. Zu Gast sind Angela, die in den 70er Jahren studiert hat in Leipzig, und Nina und Gabriel, die heute in Leipzig studieren. Und wir haben jetzt schon einige Themenblöcke hier vorgeknöpft uns und Ich würde sagen, dass das schon sehr offensichtlich geworden ist bisher, dass das Studieren vor, ja, wie lange ist das denn her, müssten wir jetzt rechnen, vor fast 50 Jahren völlig anders war, als es heute eben ist in Leipzig. Jetzt gehen wir über zu dem spannenden Themenblock Ausgehen in Leipzig. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das bei Nina und Gabriel heutzutage etwas aufregender ist, als es in DDR-Zeiten in den 70er waren. Deswegen frage ich doch hier gleich mal wieder weiter. Ja, Nina, Gabriel, ihr seid ja auch befreundet. Ihr geht bestimmt auch viel zusammen weg, nehme ich jetzt mal an. Ja, Nina, wo gehst du am liebsten hin und wie oft gehst du weg?
Das variiert tatsächlich relativ viel. Meistens ist es eben ziemlich spontan, wenn geschrieben wird, lass heute Abend irgendwo ein Bierchen trinken gehen, dann wird da auch schnell mal Haushalt und Unikram hinten angestellt und der Freizeitstress in den Vordergrund gerückt. Genau, aber meistens spielt sich dann relativ viel auf der Kalibknechtstraße ab, weil da einfach sehr viele Bars sind. Wenn du in der einen Bar keinen Platz kriegst, dann gehst du in die nächste. Ansonsten mag ich die Stammbar, also die heißt tatsächlich Stammbar, ganz gerne in Reutnitz. Und das ist für mich super praktisch, weil ich von da aus eben laufen kann. Genau, ansonsten ist es meistens die Kali oder an Clubs. Also Leipzig ist ja ziemlich beliebt für Techno. Ich bin jetzt nicht so der größte Techno-Mensch, deswegen ist, glaube ich, so für Leute, die eher popkulturelle Sachen oder Rock oder Indie oder sowas mögen, ist es Erika eine ganz gute Anlaufstelle. Das ist so ein sehr kleiner Club in einem Keller. Es ist sehr kuschelig da und ich fühle mich da sehr wohl. Bis vor ein paar Wochen sahen die meisten Wochenenden so aus, aber man wird ja auch älter und ruhiger und gerade in der Winterzeit bleibt man auch gerne mal zu Hause.
Jetzt schon, Nina.
Naja, vielleicht ist es auch gelogen, aber...
Wie groß sind eure Runden so, wenn ihr ausgeht?
Das ist super unterschiedlich. Also es gab auch schon Zeiten, in denen Gabriel und ich zu zweit losgezogen sind und uns dann morgens um 5 als Letzte auf der Tanzfläche wiedergefunden haben. Aber da Leipzig eben relativ beliebt ist und meine Freunde alle einen relativ ähnlichen Musikgeschmack haben, kommen auch gerne aus Halle, tatsächlich auch aus Jena, Erfurt, immer mal Leute. Und dann sind wir auch schon manchmal Gruppen von so 10 bis 13 Leuten. Was immer ein bisschen witzig ist, weil die Ilse, wie gesagt, relativ klein ist. Und dann so als 10er, 13er Gruppe in der Ilse einreiten, ist irgendwie auch immer ein bisschen eng und warm, aber... Ja, macht trotzdem Spaß, mit den richtigen Leuten unterwegs zu sein. Denn mit den richtigen Leuten kannst du ja überall cool machen an sich.
Und die studieren aber nicht hier, sondern die besuchen dich dann, deine Freunde aus Halle und Erfurt und so weiter?
Genau, also viele studieren auch hier, aber wenn die anderen kommen, dann kommen die mich besuchen. Und dann ist das dritte Zimmer in unserer Wohnung auch belegt.
Gabriel, was hörst du am liebsten für Musik und wo gehst du hin? Es sei denn, du gehst mit Nina in die Indie-Schuppen, aber wo gehst du sonst noch so hin?
Nina hat ja eben schon erwähnt, ich glaube, das ist nicht mal nur ein Leipziger Phänomen, sondern gerade generell, dass der Techno sich so ein bisschen aus seiner Szene herausbewegt und immer mehr in Richtung Mainstream kommt, wenn ich schon längst dort angekommen ist. Und ich muss mittlerweile sagen, der Krug ist auch nicht an mir vorübergegangen und bin jetzt mittlerweile auch, das waren dann tendenziell Leute, die ich hier über das Studium kennengelernt habe, auch schon mal Techno feiern. Da gibt es natürlich irgendwie die Großen hier in Leipzig, ich glaube so sehr bekannt, auch lange Zeit eins der bekanntesten in ganz Europa gewesen, das IFZ, was jetzt Ende des Jahres zumacht auch, oder das Eli, das Eli Papanoke im Westen. Ansonsten lebt Leipzig aber, glaube ich, auch ganz viel, oder das Nachtleben auch ganz viel von der linken Szene einfach, oft über Soli-Partys, kleine Kollektive, Kunstkollektive, die Veranstaltungen planen oder viele Veranstaltungsorte, die für verschiedene Events offen sind und da eben auch sich oft DJs und Techno-Events tummeln, wo man einfach dann auch eine Weile hier gewesen sein muss, den richtigen Riecher haben, den richtigen Instagram-Kanälen folgen, teilweise auch die richtigen Leute kennen, um von den guten Veranstaltungen zu hören überhaupt.
Ja, bei Gabriel und Nina geht halt ein bisschen was los, ausgehtechnisch. Wie war das denn in DDR-Zeiten? Angela, wo seid ihr hingegangen, wenn ihr weggegangen seid?
Wenn wir weggegangen sind in diesem Sinne, das kam selten vor. Aber ich erinnere mich an eine Art Diskothek gewesen sein, so ein bisschen am Rande von Leipzig. Da kam der Freund meiner Kommilitonin irgendwie doch im Auto, ein Trabi, und dann sind wir da hingefahren, das dämmert mir noch. Und das werde ich auch nicht vergessen, dass zu DDR-Zeiten es in Diskotheken vorgeschrieben war, dass die Musik, die dort gespielt werden durfte, im Prozentsatz 40-60 war. Sprich, 60% Ostrock, klar, egal in welcher Richtung, und nur 40% durften Titel sein, die aus dem Westen kamen. Und das wurde wirklich richtig krass kontrolliert. Da musste man schon aufpassen. Keiner wollte ja aufs Spiel setzen, dass die Disco oder so zugemacht wird. Ne? Ja, und erinnere ich mich noch dran, das wäre dann auch einer meiner Musikwünsche, nämlich, dass wir in dieser Diskothek heldenhaft getanzt haben zu Santana Samba Party. Das war so cool, ja, dass wir das hören konnten. Und ansonsten erinnere ich mich ehrlich gesagt, wir sind nirgends so hingegangen, auch nicht abends in irgendwelche Gaststätten und ja, da hätten wir das gar nicht das Geld gehabt. Und gab es damals schon, ja, aber das war nicht unser Ding. Wir haben uns gefreut, wenn wir zu Hause in unserem Stübchen dann gesessen haben und haben uns ein schönes Gehacktes mit Ei und Zwiebeln gemacht und ein Bämmchen dazu und natürlich ein Bierchen und da waren wir happy. Und jetzt kam die Musik natürlich, Musik ging immer bei uns und mein Prinz hatte ein altes Tonbandgerät, das B47. Das hatten wir immer an Bord, mit Tausenden von Orwu-Bändern bespielt, mit cooler Musik von, haben wir sehr viel gehört, die Beatles, die Stones. Was nicht einfach war, damals überhaupt irgendwoher aufzunehmen, Procol Harum und solche Geschichten. Ich erinnere mich noch dran, dass ich früher mit meinen Brüdern zu Hause den sogenannten Soldatensender gehört habe. Bum, 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 bum. Und dann kam hier coole Musik, ja, House of the Rising Sun und was weiß ich. Da kamen eben so, ja, Titel aus dem Westen, die wir ja eigentlich hätten gar nicht hören sollen. Also wir haben da schon einiges gehabt, aber auch unter anderem Bänder voll mit Ostrock, zum Beispiel Renft, Lift, Elektra, ja, solche Titel. Ja, wie gesagt, das war uns nicht im Blute, aber wahrscheinlich auch situationsbedingt gegeben, dass wir abends durch die Gegend hirschen und uns ein High Life machen. War nicht angesagt. Aber Musik war immer angesagt.
Und dass ihr jetzt bei euch im Wohnheim da auf dem Gang mal Party gemacht habt oder mit Studenten mal in euer Stübchen gekommen sind und ihr hättet da gemeinsam halt Musik gehört, das ist dann eben auch nicht so passiert.
Wie gesagt, wir mussten ja sehen, dass wir auch mit unserem Üben vorankommen. Und wenn wir dann fertig waren abends, warst du halt froh, wenn du in deinem Stübchen warst. Da konnte auch mal vom Nachbarzimmer jemand kommen. Klar, hat mal gespielt, Karten gespielt und sowas alles, ne? Und eben nebenbei coole Musik gehört, die uns gefallen hat.
Jetzt gehen wir nochmal zurück in ganz kurz in die Leipziger Clubszene. Da hört man ja nicht nur Gutes oder ja, ein bisschen Rückläufigkeit. Wie ist denn das? Ihr habt das ein bisschen mitbekommen, Nina und Gabriel. Was ist da los in Leipzig?
Ja, also was genau da los ist, kann ich auch nicht sagen. Ich krieg bloß mit, dass dieses Clubsterben schon ein Ding ist. Also ich glaube, vor einer ganzen Weile haben eben so diese großen Clubs vielen LeipzigerInnen, sagt das vielleicht was, zum Beispiel die Tille oder das Mute. Die Tille hat letztes Jahr geschlossen, das Mute macht zu, das IFZ hat Gabriel eben schon erzählt. Schließt jetzt Ende des Jahres. Und also es ist schon alles relativ bedroht, wenn nicht genug Leute von innerhalb kommen, von außerhalb kommen und nicht genug Unterstützung für die Clubszene oder insgesamt für die lokale Musikbranche herrscht, wird halt mit auf Dauer immer mehr schließen. Und ich glaube, das kam vielleicht durch, ich kann mir vorstellen, Corona, weil mehr Leute zu Hause bleiben, weniger Geld. Die Leute sind ein bisschen geiziger geworden oder sparsamer. Und ja, das ist schade. Und dem muss entgegengewirkt werden.
Na, dann geht mal weiter fleißig aus. Gabriel, hast du da auch noch irgendeine Erkenntnis dazu, zum Clubsterben? Irgendeinen O-Ton von einem Clubleiter?
Also ist mir dazu noch eingefallen, dass wir hatten vorhin schon mal vom Ilses Erika in Konnewitz gesprochen. Da hatte uns der Clubleiter einmal berichtet, dass er vor allen Dingen nach den Wiederöffnungen, nach dem Lockdown gemerkt hat, dass sich was getan hat. Vor allen Dingen, was ja dann wahrscheinlich immer noch einen großen Unterschied macht, wie sind Veranstaltungen unter der Woche oder am Wochenende. Und dass ihm da vor allen Dingen auffällt, dass so die Bereitschaft auch unter der Woche wegzugehen, tanzen zu gehen, feiern zu gehen, stark zurückgenommen hat. Und man da gerade sehr viel gezielter am Überlegen ist, welche Veranstaltung sinnvoll ist oder so, merkt, dass viel am Programm umkonzipiert auch werden muss, um zu schauen, was lohnt sich, worauf haben die Leute noch Lust und dass Mucke nicht mehr reicht, um Leute am Donnerstagabend zum Ausgehen zu bewegen.
Ja, während hier vorhin ein Song lief, haben wir auch kurz, oder Angela hat gefragt, ob es überhaupt noch Studenten gibt, die eben ganz zielstrebig studieren und gar nicht so viel weggehen. Und da war so der Konsens von Gabri und Nina, dass das eben ja vor allem bestimmte Fachrichtungen eben sind wie Jura und Medizin, wo ja der Fokus sehr stark auf das Studium gesetzt wird und weniger aufs Ausgehen. Eine Location gibt es hier noch in Leipzig, die wohl für Konzerte sehr bekannt ist, die Moritz-Bastei. Waren da in DDR-Zeiten Konzerte, Angela?
Ist mir vorhin gleich eingefallen, als ihr von der Moritz-Bastei irgendwann kam, das schon mal zur Sprache. Die gab es nämlich zu unserer Zeit noch gar nicht. Die wurde erst gebaut, als wir eigentlich fertig waren mit dem Studium. Und da musste erstmal, die haben da so bei Restaurierungsarbeiten Mauern entdeckt und dergleichen. Und dann war das groß angesagt, das müsste doch irgendwie von der Uni Leipzig als Studentenclub an die Studenten übergehen. Und da haben wirklich ganz viele Studenten ohne Ende 40.000 Kubikmeter Schutt abgetragen, um diese Mauern und das alles so weiter freizulegen. Und als wir 79 fertig waren, da war das dann gerade so im Entstehen. Also wir hatten keine Chance, da reinzugehen und Party zu machen. Ja? Was aber cool war, und da verdanke ich mein ganzes Leben mit meiner Geige zu DDR-Zeiten, wo wolltest du denn groß hinreisen? Ne? Und da kam ich aber durch meine Geige nach Tschechien, nach Polen, nach Bulgarien.
Das musst du jetzt vielleicht noch mal ein bisschen erklären, wie das war mit der Geige.
Ich habe von der ersten Klasse an Geige gelernt und den Abschluss, Oberstufenabschluss an der Musikschule in Erfurt gemacht. Und damit konnte ich dann auch nach Teilnahme im Jugendsinfonieorchester in Erfurt in Leipzig dann weitermachen. Und zwar, das war voll cool, im sogenannten akademischen Orchester der Stadt, wo Professoren und Studenten gemeinsam Musik gemacht haben. Und wir hatten damals eine Konzertreise mit dem akademischen Orchester nach Bulgarien. Da haben wir drei Städte, sind wir dort aufgetreten mit dem Orchester, also Professoren, Studenten und so weiter. Und das war natürlich in der vorlesungsfreien Zeit, im Sommer irgendwie, ne? Und das fand ich richtig cool, es hat Spaß gemacht.
Na, und dann seid ihr aber dort bestimmt auch mal abends ausgegangen?
Ja, aber das haben wir dann gemacht. Also sind wir dann in Sofia, kann ich mich erinnern, da sind wir schon dann auch abends ausgegangen. Also immer so, je nachdem, die jungen Leute, die Mädchen, so, die so als kleine Musikanten, Studenten da zusammen waren. Aber auch nicht bis in die Nacht, in die Puppen. Ne? Nö, so war es nicht. Aber man hat sich irgendwie schon ein bisschen freier gefühlt und war auch stolz darauf, dass man eben in die große, weite Welt, die den DDR-Bürgern offen stand, mal reisen konnte. Und ohne meine Geige hätte ich so vieles nicht gesehen.
Ja, da hast du gleich eine schöne Überleitung geschaffen, denn wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie Leipzig euch so gefallen hat bei eurem ersten Ankommen und ihr die Stadt empfunden habt. Und ja, nun war ja das Leben in der DDR politisch geprägt, sozialistisch geprägt. Wie war denn das aber so in diesem gesellschaftlichen Zusammenleben? Du bist dann durch die Konzertreise, Angela, bist du rumgekommen, hast eben andere Länder erlebt, andere Städte erlebt, hast eben schon quasi gesagt, dass du dann dich doch schon freier gefühlt hast und bisschen Weltluft schnuppern. Gab es denn auch Diskriminierung? Wie war das untereinander oder war überall nur heile Welt unter den Studenten oder wenn man so in die Stadt gegangen ist, gab es da auch Gruppen, die man ein bisschen beäugt hat oder gab es da irgendwie sowas?
Wer das nicht erlebt hat, kann sich vielleicht nicht so richtig da reindenken. Wir wussten schon in der Schule ging das ja los und dann geschweige denn auf der erweiterten Oberschule bis zum Abitur, was man so als Schüler in der Schule sagen durfte, sollte und konnte, ohne auf die Nase zu fallen. Ja, das war schon ein gewisser Druck, den wir alle gespürt haben. Und das ging auch im Studium so weiter. Für mich persönlich war es immer so, dass ich also immer diese Schmerzgrenze doch gespürt habe. Bis wohin kann ich mit meinem eigenen Gewissen mitgehen und sagen, okay, ich war auch in der Freien Deutschen Jugend. Das war ja die Jugendorganisation der SED, aber in der Partei war ich natürlich nicht und mein Prinz auch nicht. Und es gab aber auch welche unter unseren Kommilitonen, die auf dieser Linie waren. Und Nachtigall, ich höre dir Trapsen, man wusste manchmal nicht so ganz genau, aber auch bei diesen Mitkommilitoninnen waren schon so zwei, wo ich dachte, naja, wer weiß, ob die nicht vielleicht doch ein Auge und Ohr darauf haben, was wir so treiben und das eventuell irgendwohin weitergeben. Ne? Da musste man schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber lange Jahre, Abitur, Studium, bist du auch schon ein bisschen geschult und wusstest schon, wo geht's lang und wo passe ich auf, was ich von mir gebe. Das hat uns eingeschränkt irgendwie und auch so mit der Reisefreiheit und so weiter, das hat uns belastet. Ich wollte immer schon mal in die Alpen, könnt ihr euch heute gar nicht mehr vorstellen. Ja? Als das dann möglich war, was das nur für eine Befreiung war. Und vorhin, das hatte ich nur so gemeint, ich habe mich frei gefühlt, naja, dass ich außer Erfurt und in den Garten im Büschleben eben auch noch was anderes sehen konnte durch meine Geige, eben Tschechien, Polen, Bulgarien, sowas.
Ja, Leipzig als Messestadt, als Großstadt, als Studentenstadt ist ja eigentlich weltoffen, kunterbunt. Was gibt's für Probleme, die ihr jetzt mitbekommt im gesellschaftlichen Zusammenleben? Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Wie empfindet ihr das? Oder ist es gar nicht so problematisch, wie es vielleicht auch manchmal geschildert wird, zumindest nicht aus eurer Erlebniswelt? Gabriel, erzähl mal was dazu.
Also Frau Smetsch, mal schicken, dass ich es, also ich kann gerne ein bisschen erzählen, aber ich erzähle natürlich auch aus einer sehr privilegierten Situation als weißer Cis-Mann irgendwie einfach. Aber so, ich finde gerade so die Landtagswahlen im letzten Jahr, nee, in diesem Jahr, es war dieses Jahr, wie dieses Jahr waren die Landtagswahlen, haben, ohne mich da jetzt so tief reinzustrengen, einfach gezeigt, dass es da in Leipzig eine sehr spannende Stadt in einem Spannungsverhältnis oder auch in ihrer Lage ist, da man so an den Übersichten in den Wahlkreisen vor allen Dingen gesehen hat, dass so, dass das da so sehr schlagartig hinter den Leipziger Stadtgrenzen sich sehr viel konservativer wird, währenddessen hier in Leipzig viele Wahlkreise grün oder links gewesen sind, wurde es dann eben, sobald du eben wieder in die sächsische Prärie rausreißt, eher CDU-AfD-lastig wird. Und ich glaube, das ist schon ein Spannungsverhältnis, in dem sich die Stadt befindet, ein Spannungsfeld, mit dem sich auch junge Leute irgendwie konfrontiert sehen. Wenn wir schauen, dass hier in Leipzig eine CSD-Parade organisiert wird und am Morgen dieses Events muss die Polizei erstmal den Bahnhof abriegeln, weil Neonazis in Zehnschaften dort stehen und sich vorgenommen haben, diese Veranstaltung aufzumischen. Das macht schon was mit einem und ich glaube, das macht vielen Leuten, mir selber auch, aber ich glaube, Leute, die nochmal viel stärker von Diskriminierung und verschiedenen diskriminierenden Strukturen betroffen sind, sehr ängstlich und ratlos auch teilweise. Ich glaube schon, dass das auch viel mit dem Stadtklima macht und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum Leipzig so ein stark politisch aufgepeitschtes Klima teilweise hat. Eine sehr starke linke Szene, die ich ja vorhin auch schon im Kulturbereich erwähnt habe, sowohl auch im politischen Sinne, die sich wahrscheinlich aber auch gerade so herauskristallisiert hat, eben im Konflikt mit dem, was vielleicht in Deutschland mittlerweile, aber auch gerade in Sachsen und in der nächsten Nähe um einen herum so passiert.
Und wenn ihr unterwegs seid in der Stadt, auch abends, ist das alles friedlich oder gibt es da auch mal eben Zusammenstöße zwischen Migranten zum Beispiel und rechten Lager? Kriegt ihr da was mit?
Also, wie gesagt, wir sprechen halt beide aus relativ privilegierten Sichten, da wir keine direkten Zusammenstöße mit Rassismus erleben, selbst natürlich. Aber ich als weibliche Person kann zumindest sagen, dass insgesamt die Diskriminierung gegenüber, naja, Minderheiten, sowas wie zum Beispiel, da gehört ja auch Sexismus drunter, mit sowas hat man schon immer wieder Berührungspunkte, auf jeden Fall. Ich finde aber auch ganz gut, dass die Sensibilität in Leipzig dafür mittlerweile relativ hoch gesteckt ist und dass man sich auch untereinander in Freundeskreisen, wenn man zum Beispiel von verschiedenen Sichtweisen erzählt, da auch sinnvoll drüber austauschen kann, gegebenenfalls vielleicht korrigieren kann und ja, insgesamt einfach das Augenmerk für gesellschaftskritische Themen relativ groß ist und sowas zum Beispiel auch an Barabenden oder sowas besprochen werden kann. Also genau, also es ist schon sehr allgegenwärtig, diese ganzen politischen Konflikte, mit denen man sich so konfrontiert fühlt in der jetzigen Zeit.
Heißt das, dass ihr als noch sehr junge Menschen inzwischen auch mehr Politik interessiert seid, als es beispielsweise vor, zum Beispiel vor Corona noch der Fall war?
Ich glaube, dass man teilweise in, ist wahrscheinlich auch wieder metierabhängig oder blasenabhängig, in welcher man sich eben bewegt. Aber ich glaube, dass man mittlerweile um so eine gewisse Form der Politisierung gar nicht mehr herumkommt. So, ich will jetzt auch nicht so hochgreifen, aber es ist ja allgegenwärtig und man kann sich aus den wenigsten Dingen rausziehen, um irgendwie eine Klimakrise, einen Nahostkonflikt zu finden, so, das, was Riesenthemen sind, was jetzt nicht auf gar keinen Fall jetzt ein Thema hierfür sein soll. Aber ich glaube, das sind einfach Themen, aus denen kann man sich gar nicht mehr rausziehen. So, man läuft den Leuten immer so über den Weg und ist immer gezwungen, sich zu positionieren irgendwo. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich weiß, ich kann das nicht vergleichen, wie es vor Corona gewesen ist, aber ich glaube, dass wir schon mittlerweile an einem Punkt sind, wo man gar nicht mehr darum herumkommt, sich zu positionieren.
Ja, weil es auch bei jedem eigentlich im Leben eine Rolle spielt, ne? Also jeder ist inzwischen betroffen von all diesen Themen, die die Welt bewegen und in den Medien auch immer wieder präsent sind. So, jetzt reden wir ja hier schon eine ganze Weile über Leipzig und Studieren in Leipzig. Ja, liebe Hörer, jetzt fehlt uns natürlich noch der Punkt, wie ist es denn weitergegangen mit der Angela in den 70er Jahren, nachdem sie fertig war mit dem Studium in Leipzig? Wie war das? 79 warst du fertig, Angela, mit deinem Lehrerstudium Musik und Deutsch in Leipzig. Wie war das in DDR-Zeiten? Konntest du dich dann frei entscheiden, wo du denn hingehen wolltest oder wie lief das ab?
Ja, ich durfte mich so frei entscheiden, dahin zu gehen, wo der Staat mich braucht. Das war die Devise. Ja, die Aufnahme eines Studiums zu DDR-Zeiten brachte halt die Arbeitsplatzgarantie mit sich, was von Vorteil ist im Vergleich zu heute, ist klar. Aber es schränkte dich auch wiederum ein. Du konntest nicht einfach dir irgendwas suchen. Jetzt ich mit der Lehrerausbildung Musik und Deutsch. Ja, da durften wir nur angeben, die Bezirke. Wir waren ein Ehepaar, da haben wir angegeben, die Bezirke Dresden und Erfurt. Und wir hatten uns privat geeinigt, dass wir Erfurt als Bezirk angeben, in der Hoffnung, dass wir natürlich nach Erfurt kommen, wo ich ja zu Hause war und meine Familie gelebt hat. Nun kam es aber ganz anders, denn die Abteilung Volksbildung verdonnerte uns als Ehepaar ohne Kind und Kegel in diese Traumstadt, damals Mühlhausen, zu gehen. Da war man natürlich ein bisschen geschockt. Ja, wir kannten es bis dahin nicht und könnt euch nicht vorstellen, wie es damals war, 1979 nach Mühlhausen zu kommen. Wenn du da reinfährst, das geht gar nicht. Und der Oberhammer war natürlich, wie die Volksbildung uns damals verschachert hat. Ich bin richtig sauer noch im Nachhinein. Von der Volksbildung wurde uns eine Wohnung zugewiesen, sprichwörtlich in einer kleinen Gasse, im Hinterhof, in so einem Nebengelass, Hühnerleiter hoch und dann so ein paar, kann ich euch gar nicht beschreiben, das gibt's heute alles nicht mehr, ist alles weggerissen. Du hattest auch keine Chance, da irgendwie gegen vorzugehen. Du musstest das also einfach annehmen. Und damit waren wir auf diese Wohnung für ein Jahr erstmal verdonnert, ja, und mussten dort leben und klarkommen. Und an die Schule, an die du, wurde dir ja auch zugewiesen. Der eine konnte in der Stadt bleiben, der andere musste aufs Dorf fahren, weil da ja auch Landschulen waren, wo die Schüler Musikunterricht gebraucht haben und Deutsch. Also war das alles für uns soweit vorgeschrieben. Ja, das war der Traum.
Also mit freien Entscheidungen war da nicht viel in der DDR. Weder wo gehe ich hin nach dem Studium, noch wo will ich arbeiten, noch wo will ich wohnen. Also ja, möchte man sich jetzt nicht mehr vorstellen heutzutage. Gabriel, du bist jetzt im dritten Semester, hast noch ein bisschen was vor dir. Wo willst du dann hingehen? Wie soll es für dich weitergehen, wenn du mit dem Studium der Kulturwissenschaften fertig bist in Leipzig?
Das ist eine gute Frage, sag ich mal. Also ich würde vielleicht noch mal ein bisschen ausholen, und wir haben ja eben über so ein paar schlechte Aspekte gesprochen, irgendwie im Diskriminierungsaspekt, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, im Vergleich zum thüringischen Mühlhausen ist es natürlich eine sehr viel progressivere Umgebung, die du dich hier begibst, und auch einen, ich würde es schon so hart formulieren, sagen, eine andere Form der Freiheit, die man hier leben kann, weil so diese Anonymität, die mit einer größeren Größe kommt, einem auch so mehr Raum gibt, so Sachen zu tun, die man vielleicht vor den Schandmäulern der kleinen Stadt nicht getan hat irgendwie. Bin jetzt aber nach einem Jahr Leipzig, es sind ja auch nur 500.000 Einwohner, an dem Punkt, wo ich sage, na gut, habe ich jetzt mal gesehen, jetzt habe ich mich so an das Großstadtphänomen rangetastet und muss auch sagen, gerade weil der Bachelor in den Kulturwissenschaften ein Studiengang ist, der sehr viele Möglichkeiten der Spezialisierung danach noch bietet, auch zu sagen, danach nochmal irgendwie eine noch größere Stadt auszuprobieren, auch als Experiment einfach so, wie komme ich selber damit klar, wie wird das funktionieren, was das vielleicht in einem akademischen oder in einem beruflichen Kontext bedeutet, will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Dafür, das wird jetzt so die Aufgabe für die nächsten Jahre in Leipzig noch, hier irgendwie so ein bisschen klar zu kommen und sich einen Plan zu machen. Und danach aber trotzdem gerne weiter große, weite Welt. Bloß nicht zurück in die Kleinstadt.
Ja, Nina, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das ganz ähnlich bei dir sein könnte.
Ja, tatsächlich ist es ungefähr genauso. Also ich habe jetzt noch 10 Monate Studium vor mir und danach bin ich offiziell fertig. Mal schauen, ob ich noch ein bisschen Zeit dranhänge. Danach möchte ich mich erstmal in so ein paar verschiedene Berufsfelder rantasten, gucken, was mir am besten gefällt. Ich möchte auf jeden Fall gerne ein Praktikum in einem Frauenhaus machen, gucken, ob das vielleicht was für mich wäre, und bevor ich mich dann festlege, in welchen Master ich gehe, ob ich einen Master mache, ob ich in Leipzig bleibe oder vielleicht nochmal umziehe. Genau, also ich lasse mir da relativ viel Freiraum und gucke, wo es mich hinverschlägt.
Würdest du den Master dann in Präsenz machen wollen oder auch wieder eine Online-Variante?
Das kommt ganz auf den Master an. Also da ich dieses Online-Studium ja jetzt gewohnt bin, hätte ich auch kein Problem damit, das nochmal so durchzuziehen. Aber andererseits wäre dieses Campusleben und dieses präsente Studieren natürlich schon nochmal eine Sache, die ich gerne ausprobieren würde. Also, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, würde mich jetzt aber auch noch nicht festlegen.
Vielleicht kannst du ja noch mal 1-2 Sätze zum Online-Studium überhaupt sagen, weil das ja doch eine moderne Version ist zu studieren. Trefft ihr euch dann bei WebEx in Webinaren? Wie ist das? Gibt es virtuelle Seminarräume und ihr tauscht euch aus?
Das gibt's auf jeden Fall. Allerdings wird das eben auch alles aufgezeichnet. Das heißt, ich bin eben nicht terminlich daran gebunden, was es mir dann eben umso leichter macht zu sagen, okay, vielleicht gucke ich mir das in 2 Wochen auch erst an. Und insgesamt ist es ein relativ flexibles Studium. Also ich kann zum Beispiel mir meine Klausurtermine komplett frei aussuchen und die meinetwegen auch noch bis 24 Stunden vorher absagen. Dementsprechend erfordert es schon relativ viel Selbstdisziplin, bei der es manchmal ein bisschen hapert, aber im Großen und Ganzen macht es eigentlich Spaß, weil man eben auch mal sagen kann, okay, ich mache jetzt 2 Wochen nichts oder ich ziehe dies und das vor und schreibe erst meine Hausarbeit, weil ich gerade diese Klausur nicht schreiben möchte, mich mit dem Thema nicht befassen möchte. So. Man ist relativ ungebunden, was eben so seine Vor- und Nachteile mit sich bringt. Genau, man ist relativ flexibel, dafür hat man aber eben keine Person, die einem zum Beispiel sagen, ja, ich hänge auch gerade durch oder so und so kannst du es besser machen. Oder lass uns gemeinsam lernen. Das fällt natürlich alles weg. Dafür bringt es aber umso mehr Freiheit auch mit sich in anderen Aspekten.
Angenommen, wir könnten jetzt hier so eine Zeitmaschine anwerfen. Würdet ihr dann auch mal in das Leipzig der DDR in den 70er Jahren reisen wollen, um mal zu sehen, was Angela damals erlebt hat? Oder würdet ihr sagen, um Gottes Willen, das würde ich gar nicht erleben wollen?
Also ich würde es mir schon mal angucken. Also vielleicht nicht länger als so eine Woche. Aber prinzipiell fände ich das schon spannend. Ich glaube, ich wäre da wahrscheinlich ein bisschen untergegangen. Aber vielleicht kann ich das jetzt auch nur sagen, weil ich eben meine Lebensform hier so gewohnt bin. Wenn man da reinwächst, ist es wahrscheinlich was komplett anderes. Der Erfahrung halber würde ich es mir schon mal angucken. Ich glaube, auf Dauer würde mir dann meine meine Freiheit ein bisschen fehlen, aber prinzipiell warum nicht.
Gabriel guckt stier vor sich hin.
Ja, also ich hab gerade so ein bisschen überlegt, ich bin da ganz bei Nina. Also in eine Zeitmaschine steigen würde ich schon, aber dann das Rückfahrticket schon auch gleich mitbuchen. Also ich würde gleich im Allgemeinen nicht tauschen wollen. Ich glaube auch, so wie Angela gesagt hat, es gab so diese Vorzüge oder Vorteile irgendwie oder Herausforderungen, die es jetzt gibt, damals nicht gab oder wieder herumgekehrt. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon jetzt sehr froh, dass ich entscheiden kann, was ich studiere, wo ich studiere, was ich sage, was ich denke, wie ich umherlaufe, was ich wähle.
Was man hört.
Vor allen Dingen, was man hört. Vor allen Dingen, was man hört, ja.
Also Musik meint
ihr. Ja. Musik vor allen Dingen, ja, genau.
Ja, und wo man dann auch später hingeht, ne? Also
genau, ja.
Wie das Leben weitergeht,
ja. Ja, dann auch die gleiche Frage nochmal an dich, Angela. Bist du jetzt irgendwie ein bisschen neidisch, dass das heute alles so frei und vielfältig ist und die jungen Menschen alle Optionen haben, die du nicht hattest? Würdest du noch in eine Zeitmaschine steigen und sagen, ach, dann drehe ich die Uhr nochmal zurück oder beziehungsweise vor, um das alles auch nochmal zu erleben? Oder sagst du, es ist halt, wie es ist?
Ja, es ist halt, wie es ist. Was soll man da sagen? Ja, ich würde jetzt im Vergleich zu unserer Zeit zum Studieren mit heute tauschen wollen, dass man die Freiheit des Denkens hat und auch seine Meinung offen äußern kann, ohne dass man vorlaufen muss, das war's mit dem Studium oder sonst wie. Das würde ich gerne in Anspruch nehmen. Und auch ja alles, was damit zusammenhängt, zum Beispiel, wenn wir beim Thema Musik sehen, was höre ich, was hänge ich mir für ein Poster hin und so weiter, welche Konzerte besuche ich, das würde ich schon gerne mittauschen wollen. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, mit der großen Freiheit, die jetzt herrscht nach der Wende eben, wo Studenten heute zu Studierenden werden, die ewigen Studenten, die immer weiter studieren und nicht endlich mal auf den Punkt kommen, die alles mitnehmen, was ihnen geboten wird und ihre große Freiheit ausleben. Das ist nicht mein Stil, das habe ich auch nicht so gelernt und das ist auch nicht mein Ding. Wir leben ja trotzdem in einer Gesellschaft, ja, die getragen wird von allen Menschen, die darin leben und auch den Menschen, die das Geld verdienen und dafür sorgen, dass die Gesellschaft vorankommt. Und ich denke, man sollte sich auch selbst disziplinieren und auch das muss man eben können, zu sagen, ich leiste jetzt meinen Beitrag mit den Chancen, die mir heutzutage gegeben sind. Das ist so cool und so toll. Und da schlängel ich mich nicht nur so durch, um alles auszukosten, sondern ich gehe es richtig an, nutze alles, aber gebe auch mein Bestes, um dann zu einem Ziel zu kommen, wo ich sage, jetzt habe ich auch meinen Beitrag geleistet, um für die, die nach mir kommen, diese Gesellschaft weiter mit aufzubauen. Das finde ich schon cool.
Da wird es ja sicherlich auch viele Studenten geben, die das auch heutzutage noch mit Engagement leben. Ja, das war unsere Sendung Stimmen zum Thema Studieren, speziell Studieren in Leipzig. Und ich danke Gabriel und Nina und Angela, dass sie hier so tapfer Rede und Antwort gestanden haben zu diesem Thema. Ja, bis zum nächsten Mal.